Schweinecast. Wissen auf die Ohren. Ein Angebot des Instituts für Mikrobiologie und Tierseuchen der Freien Universität Berlin.
Und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Bottesch, freue mich, dass Sie diese zweite Folge des Schweinecast runtergeladen haben mit dem Titel Relevanz von Antibiotikaresistenzen in der Schweinehaltung. Wir wollen wissen heute, wie sehr sind diese Resistenzen ein Thema im Arbeitsalltag im Stall und wie managt man das? Also auf der einen Seite nur wenig einsetzen, um neue Resistenzen zu verhindern und dann kann man ja aber auch nicht ganz drauf verzichten. Wie kann man sich ein gutes Bild machen von der Resistenzsituation und was macht dieses Wissen am Ende besser? Und das hier sind meine Gäste dazu. Als erstes Nadine Henke. Sie ist Tierärztin und schweinehaltende Landwirtin. Broxer Sauen heißt ihr Betrieb in Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen. 1250 Sauen, 40.000 Ferkel pro Jahr in der Aufzucht und eine Facebook-Seite, auf der sich fast jeden Tag was tut, habe ich eben nachgeschaut, heute auch schon was gepostet, denn sie will transparenten Einblick geben in tiergerechte, konventionelle Schweinehaltung. Nadine Henke sagt: Jeder Einsatz von Antibiotika sollte kontrollierter erfolgen. Die Mengen müssen reduziert werden, vor allem bei den als critically important eingestuften Wirkstoffklassen. Allerdings darf eine Reduktion nicht auf Kosten des Tierschutzes gehen. Also so wenig wie möglich, aber wenn, dann so viel wie nötig. Freue mich, dass Sie da sind. Hallo, Frau Henke.
Hallo.
Und dann mein zweiter Gast ist Dr. Jürgen Wallmann. Er arbeitet für das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, dort mit dem Schwerpunkt Antibiotikaresistenzen. Auch er ist gelernter Landwirt und Veterinärmediziner. 2001 bis 2008 war er verantwortlich für das nationale Resistenzmonitoring tierpathogener Erreger. Heute leitet er das Team ABR, also Antibiotikaresistenzen. Er beantwortet da fachlich-inhaltliche Fragestellungen für Behörden, zum Beispiel Verbände oder auch alle anderen Interessierten. Jürgen Wallmann sagt: Nur der intelligente und defensive Gebrauch von Antibiotika im Human- und Veterinärbereich wird es möglich machen, auch zukünftig bakterielle Infektionskrankheiten effektiv zu behandeln. Auch Ihnen, Herr Wallmann, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
So, und jetzt möchte ich Sie beide gleich als erstes mal ein bisschen fordern. Denn ich steige mit etwas ein, das gerade aktuell ein besonderes Reizthema ist, wenn wir darüber sprechen, wie relevant es ist, das Thema Antibiotikaresistenzen in der Tierhaltung, speziell der Schweinehaltung, anzugehen. Und das ist der Wirkstoff Cholestin. Jahrelang war er empfohlen für den Einsatz bei Tieren, denn seine vielen Nebenwirkungen bedeuten, dass er beim Menschen selten zum Einsatz kam. Doch nun gibt es Bakterien, gegen die Cholestin plötzlich eines der letzten Mittel ist, nachdem sich Resistenzen entwickelt haben gegen vieles, mit dem man bisher behandelt hat. Und das zeigt diesen ewigen Prozess. Mittlerweile macht das Gen MCR1 Bakterien auch gegenüber Cholestin resistent. Von gefährlichen Supererregern kann man lesen in der Presse. Niedersachsens grüner Landwirtschaftsminister Christian Meyer, der forderte, mit Medikamenten für Masttiere nicht weiter so verschwenderisch umzugehen wie bisher. Und auch eine offizielle Stelle, das Bundesinstitut für Risikobewertung, das fordert ausdrücklich eine Beschränkung des Einsatzes von Antibiotika in der Tierhaltung auf das unbedingt therapeutisch notwendige Maß, so heißt es da. Herr Wallmann, wird da nicht furchtbar einseitig gegen die Tierhalter geschossen?
Ob also einseitig gegen die Tierhalter geschossen wird, weiß ich nicht. Das Entscheidende ist, dass es einfach richtig ist zu sagen, wir müssen anders mit den Wirkstoffen umgehen, möglicherweise als in der Vergangenheit. Und ich denke, gerade da Sie Cholestin angesprochen haben, hier haben wir doch nur den Fakt, dass wir wussten, wonach wir suchen müssen, wenn Sie MCR1 meinen, und mittlerweile haben wir auch schon MCR2 gefunden. Wenn wir danach suchen, werden wir es auch finden. So, und das ist das eine. Das andere ist, wir haben bei Cholestin gesehen, dass schon über Jahre, dass sich dort Veränderungen ergeben haben. Wir konnten sie halt nur nicht beschreiben, weil uns bestimmte Informationen fehlten. Jetzt wissen wir halt, dass es also dieses transferable Gen gibt. Und wir haben auch gesehen, dass mittlerweile schon wieder scheinbar dieses Gen in der Population bei E. coli auf dem absteigenden Ast ist. Ne? Also wir sind praktisch möglicherweise in der Situation wie bei MRSA. Es gab mal einen riesen Anstieg, dann hat man darauf reagiert Und jetzt mittlerweile im Humanbereich sind wir wieder unter 20%. Also das heißt letztendlich, wir haben auch Stellschrauben und Möglichkeiten. Und das haben auch Landwirte. Und ich persönlich glaube, da gibt es noch eine Menge, was dort gemacht werden kann.
Aber ist es denn nicht so, gerade wenn wir uns jetzt Cholestin nochmal als Beispiel angucken und zum Beispiel die Presseberichte darüber, dass es direkt heißt, naja, ein großes Problem oder das Hauptproblem dabei ist natürlich der riesige Einsatz von Antibiotikern in der Tierhaltung. Und dabei, wenn man sich die Daten anguckt, ist ja eigentlich die an Tierärzte abgegebene Menge von Antibiotika zwischen 2011 und 2015 mehr als halbiert worden. Also wird da nicht eigentlich ungerechterweise vor allem in Richtung der Tierhalter immer wieder geschossen?
Also ich glaube nicht, dass die Fragestellung oder die Argumentation in der Richtung hilfreich ist. Ich glaube einfach, dass es notwendig ist, bakterielle Infektionen zu therapieren. Und das hat eben dann auch nichts mehr mit einer Reduktion zu tun, sondern halt einfach, wir müssen wirtschaftliche Schäden verhindern und wir müssen also auf jeden Fall auf das Tierwohl achten. Ganz oben steht das letztendlich auch für mich. Auf der anderen Seite denke ich aber, es gibt eine Menge Stellschrauben, an denen man noch drehen kann, um möglicherweise den Einsatz zu optimieren. Dieses Reduzieren ist halt leicht dahingesagt, ist griffig, aber greift letztendlich viel zu kurz, weil die Thematik oder Problematik viel zu komplex ist.
Ich habe am Anfang von Ihnen ein Zitat hier wiedergegeben, wo Sie ganz ausdrücklich gesagt haben, wir müssen auf den Human genauso wie auf den Veterinärbereich eben gucken. Was fehlt uns an der Stelle im Moment noch?
Ich denke, was uns fehlt auf der einen Seite sind möglicherweise bestimmte Informationen, wechselseitig, aber auch die Bereitschaft, wirklich zu akzeptieren, dass jeder Bereich, jede Disziplin gewillt ist, hier zu Veränderungen zu kommen und das auch machen wird im Laufe der Jahre und nicht aus Bequemlichkeit letztendlich ich mich hinsetze und sage, ja, aber die anderen sind die Bösen. Mhm. Ich glaube, dass wir vielmehr im Veterinärbereich ausreichend genug zu tun haben, um bestimmte Notwendigkeiten letztendlich auch zu etablieren und da auch zum Erfolg zu kommen.
Was Sie jetzt nicht gesehen haben, ist, dass Frau Henke während allem, was Herr Wallmann gesagt hat, immer ganz heftig mit dem Kopf genickt hat, weil sie offensichtlich das genauso unterschreiben kann, dass man nicht weiterkommt, wenn man nur die eine oder die andere Seite jetzt hier beschuldigt. Was ist denn Ihre Sicht darauf? Was muss sich ändern an der Wahrnehmung im Umgang mit diesem Thema? Also sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch vielleicht bei Fachleuten.
Ja, in der breiten Öffentlichkeit tut es mir als Tierärztin und natürlich auch als Schweinehalterin schon etwas weh, dass es heißt, die Massentierhaltung ist schuld an allem. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sind Landwirte und auch wir praktizierende Tierärzte natürlich schnell dabei, dass wir sagen, ach, bei den MRSA sind es halt irgendwie nur ein paar Prozent, die wirklich aus der Tiermedizin herrühren. Der Rest sind humane Erreger, Isolate, wo ich dann denke, ja, weil wir können es halt nur bei uns ändern. Ich kann als Tierärztin halt nur im tiermedizinischen Bereich angreifen und anfangen und kann eben nicht immer auf die Humanmediziner schimpfen. Das bringt uns letztendlich nicht weiter.
Es gibt aus Ihrer Sicht doch viele Stellen, wo der Umgang vielleicht noch nicht sensibel genug ist.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also da bin ich ganz bei Herrn Wallmann. Das ist definitiv so.
Wir haben aber also eine Situation, in der besonders an die Adresse der Tierhalter immer wieder gesagt wird, bitte so wenig wie möglich, schränkt euch ein, das ist jetzt letztes Mittel der Wahl für den Menschen. Aber in Ihrem Alltag, das haben Sie gerade eben schon angeschnitten, wenn im Stall was ist, zum Beispiel Ferkel oder Sau hat Durchfallerkrankungen und Sie brauchen, um das Beispiel nochmal aufzunehmen, Cholestin in dem Moment dann eben, dann können Sie auch nicht nichts machen. Also Frage an Sie als Praktikerin nochmal, wie sieht dann bei der Frage der Resistenzen eine richtige Balance aus zwischen diesen Positionen?
Auf der einen Seite muss ich natürlich meine Erfahrung spielen lassen, dass ich versuche, eine möglichst gute Diagnose zu benennen. Ich habe ja natürlich schon eine gewisse Erfahrung, dass ich sage, in dem Altersbereich und bei der Klinik geht das in diese Richtung. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich dort Proben nehme und dass ich sage, ich kann jetzt eine Therapie beginnen. Ich habe aber eine Probe genommen, um mich auf der einen Seite abzusichern, um einen aktuellen Resistenztest zu bekommen. Und dann machen die Initialbehandlung, ja.
Aber bewegen wir uns nochmal gedanklich zu dem Punkt, wo es wirklich so ist, dass sie einen akuten Fall haben. Und dann diese Abwägungsfrage, also wie viel Gedanke an die Resistenzen spielt dann in dem Moment eine Rolle? Also wie sehr müssen sie da dann oder können sie in dem Moment abwägen?
Der Gedanke an Resistenzen spielt dort eine große Rolle, denn wenn ich ein Antibiotikum einsetze, was nicht wirkt, habe ich immer noch kranke Tiere, ich habe Verluste, ich habe eine wirtschaftliche Einbuße durch schlechtere Tageszunahmen. Also es spielt schon eine sehr, sehr große Rolle mit, ganz sicher.
Oder in die Situation zu kommen des Therapieversagens, sodass ich eben nach 2 Tagen oder 1 Tag sagen muss, ja, dumm gelaufen wirkt nicht, dann nehme ich doch das nächste. Da habe ich auch keine Ahnung davon, ob es wirkt oder nicht. 2 Tage weiter, das Tier ist längst tot und dann kommen wir da zu den wirtschaftlichen Verlusten und. Und über die Resistenzentwicklung in der Zeit haben wir noch gar nicht gesprochen. So, das heißt, ich brauche eine gute Datenbasis und wenn ich die habe, kann ich auch entsprechend verantwortungsvoll therapieren. Aber diese Datenbasis kriege ich eben nicht von heute auf morgen. Das ist auch klar.
Also wichtig, da für sich selber im Stall einen vernünftigen Datensatz zu haben. Sie monitoren das ja auf einer bundesweiten Basis. Ja, also da werden Resistenzraten für verschiedene Antibiotika bei Tieren erhoben, lebensmittelliefernd oder Heimtiere. Ich möchte auf dieses GERMVET-Programm, wie es heißt, gerne jetzt mal zu sprechen kommen und als erstes gerne fragen, was diese Daten tatsächlich sagen, wie groß das viel diskutierte Thema der Resistenzen nach Datenbasis tatsächlich ist in Deutschland.
Also ich habe dieses Programm 2001 implementiert, weil ich der Meinung war, es ist dringend notwendig, dass wir halt im Veterinärbereich eben halt auch mal einen Überblick bekommen müssen. Wie ist die Resistenzsituation bei den verschiedenen Tieren, also Tierarten, dann Produktionsstufen bei den verschiedenen Bakterien und so weiter. So, das heißt, das, was ich schon formuliert habe, ein Überblick. Diese Daten, die wir haben, können niemals lokale Daten ersetzen. Dazu ist das Netz gar nicht zu dicht. Wir haben zwar einen umfangreichen Stichprobenplan und der erfasst auch repräsentativ. Und wir können also bis zu Kreisebene oder Regierungsbezirksebene in einigen Bereichen auch was sagen. Aber natürlich nicht für den individuellen Stall. Ja. Das muss der Tierarzt und der Landwirt, das müssen die zusammen erarbeiten. So, was wir über Jahre gesehen haben, damals als wir begonnen haben, dass eigentlich die Resistenzsituation ganz allgemein relativ konstant geblieben ist. Irgendwann hat es dann mal begonnen, bei vielen Erregern und gegenüber zahlreichen Wirkstoffen, dass es langsam angestiegen ist. Es war aber immer noch besser im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten. Und auch manchmal im Vergleich zum humanen Bereich. Und das, was wir im Monitoring eben sehen, ist, da wir eine ganz bestimmte Methode der Empfindlichkeitsprüfung einsetzen, wir erkennen schon frühzeitig, wenn sich etwas verändert.
Sie haben eben gesagt, Sie kommen mit den Daten, die Sie haben, teilweise bis auf Kreisebene runter, um da Aussagen treffen zu können. Wie genau werden die denn erhoben? Also wie funktioniert dieser Monitoring-Ablauf bei GERMVET?
Okay, wir haben also einen Stichprobenplan, der genau festlegt, woher kommen unsere Proben. Implementiert ist das in der Form, dass viele staatliche, universitäre und auch private Labore genau nach Vorgaben uns Bakterienstämme zu bestimmten Erkrankungen einsenden. So, wir haben geguckt, wie viele Tiere werden in einem bestimmten Bereich gehalten und danach die Anzahl festgelegt der Proben, die wir brauchen. Und wir fahren diese Programme immer über ein Jahr. Und so, dass wir eine Verhältnismäßigkeit da reinkriegen, dass wir halt nicht zu sehr einen Bias haben in die eine oder andere Richtung.
Ich möchte die Verbindung an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal wieder zurück zur Praxis machen. Wenn wir jetzt über dieses nationale Monitoring sprechen, über GERMVET, können Sie, Frau Henke, das bei sich im täglichen, in der täglichen Arbeit einsetzen?
Ja, jein. Relativ nur bedingt, muss ich sagen. Was wir halt in der Praxis haben, sind dann wieder kleine Problemchen hinsichtlich Diagnostik. Also ich habe im Stall halt selten mit einer Monoinfektion zu tun. Wenn ich zum Beispiel von den Lungen herkomme, also sprich Husten, Schnupfen, Heiserkeit im Stall und dort Befunde bekomme, habe ich häufig ein Erregerspektrum aus mehreren Erregern. Ich habe dann wiederum manchmal Probleme, den Erreger, den ich im Stall vermute und wenn ich zum Beispiel eine Sektion mache, die ich auch in der Pathologie sehe, den nachweisen zu können. Das heißt, es ist für mich sehr schwierig, dann aus dem, was ich bekomme, damit auch zu arbeiten. Und ich habe bei Germwett zum Beispiel auch das Problem, dass dort Mittel und Erreger zusammenlaufen, die für mich zum Beispiel nicht erste Wahl wären. Also ich habe es gesehen, dass zum Beispiel bei einer APP dort Tetracyclin beobachtet wird, wo gehen die Resistenzen bei Tetracyclin hin. Wenn ich eine APP im Stall habe, ist mal das Mittel der erste Wahl bei mir Amoxicillin. Also es ist nicht ganz so, wie es in der Praxis dann auch gemacht wird.
Was wir natürlich machen und auch machen müssen, ist natürlich den einzelnen Erreger angucken, wie verhält er sich, unabhängig, ob der aus einer Mischinfektion kommt oder nicht. Also die Informationen bekommen wir auch. Das sind einfach Daten, die gehören dazu, zu dem Keim. Aber wir gucken uns den einzelnen Keim an. So, und dann müsste man sich natürlich die Mühe machen, um eine Vorstellung zu bekommen. Wenn ich sage, Mischinfektion bei respiratorischen Erkrankungen sind bestimmte Erreger, dann müsste ich halt gucken, wie sieht das so grob bei denen aus, bundesweit. Und dann habe ich auf jeden Fall eine Vorstellung. Und darum geht es ja. Es geht darum, eine Vorstellung zu haben. Wenn ich dann sehe, bei allen sind Tetracycline, also nur das als Beispiel, sind eben die Resistenzraten sehr hoch, dann sollte ich mir schon überlegen, ist das möglicherweise das Mittel der Wahl? Eigentlich aber, und jetzt komme ich zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich sollte das aber gar keine Frage sein, weil ich habe lokale Daten, meine eigenen Daten, weiß genau, wie das in meinen Betrieben ist und dann kann ich die Dinge damit vergleichen und eigentlich auch sehen, wo liege ich eigentlich? Und wenn es sehr stark abweicht, bleiben wir mal bei Tetracyclin, sehr stark abweicht in Bezug oder in der Form, dass meine Resistenzraten, die ich da ermitteln habe lassen, weil wir sind nicht der Meinung, dass jeder Tierarzt Labordiagnostik in Bezug auf Empfindlichkeitsprüfung machen sollte, weil er dazu gar nicht in der Lage ist. Also das ist so ein empfindliches System, da brauche ich einfach eine Menge an Erfahrung und eine Menge an Möglichkeiten, auch an technischen Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt viel zu hoch liege, dann könnte ich mir vielleicht mal überlegen, warum ist das so? Warum ist der Bundesdurchschnitt, sagen wir, bei 60%, ich liege aber immer bei 80%? Was ist bei meinem Erreger anders? Liegt das möglicherweise an? Und da gibt es sicherlich eine Menge Fakten, die man aufzählen könnte. Liegt es an der an der Rasse, an der Haltung, an der Fütterung, was auch immer im Einzelnen. Na, also dazu soll das auch dienen, mich damit auseinandersetzen zu können, mir zu helfen im Alltag. Weil bestimmte Untersuchungen in dem Umfang kann ich selber gar nicht machen. Aber es ist ein Anhaltspunkt, zu gucken, wie sieht's aus. Ne? Und ich glaube, wenn man in der Form das berücksichtigt, dann ist es auch gut eingesetzt. Also mehr kann so ein nationales Monitoring nicht leisten.
Es setzt aber voraus, was Sie ja eben auch gesagt haben, dass es dann auf Ebene des einzelnen Betriebs auch ein entsprechendes Monitoring gibt. Frau Henke, wie viele von Ihren Kollegen machen sowas?
Hui, das ist eine gute Frage. kann ich Ihnen nicht beantworten, ganz ehrlich. Also es wäre völlig aus der Luft gegriffen.
Ist in Ordnung, wir brauchen ja auch uns, müssen ja vielleicht auch nicht auf eine spezielle Zahl kommen, aber würden Sie sagen, die Mehrheit macht das oder die Mehrheit macht das nicht?
Ich kann es Ihnen nicht sagen einfach. Also selbst wenn ich wollte, ich kann halt nur von uns sprechen. Bei uns weiß ich, dass wir es machen in einem gewissen Rahmen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Tag Proben nehmen, das nicht. Aber wir machen halt schon zweimal im Jahr, dass wir unseren Betrieb einmal sowohl hinsichtlich bakteriellen Untersuchungen, wir machen regelmäßig Sektionen bei unseren oder lassen Sektionen machen bei unseren Tieren. Wir machen Blutuntersuchungen, um auch zu gucken, welche Erreger, mit welchen Erregern haben wir es überhaupt zu tun. Wie das in der breiten Praxis in Deutschland läuft, ist Ich kann es definitiv nicht sagen.
Da würde ich auch sagen, das ist rein gefühlt, wenn man da irgendwelche Zahlen nennen wollte.
Ja, ne? Ich habe gedacht, es gibt womöglich zumindest aus der Erfahrung und bei den Menschen, die man kennt, eine Tendenz, ob es tendenziell eher in der Regel gemacht wird oder ob es nicht so üblich ist.
Also es ist so, dass ich einige Erzeugergemeinschaften kenne, die dort mehr und mehr Wert drauf legen, dass wenn zum Beispiel Ferkelpartien gehandelt werden, dass Informationen über den Ferkelerzeuger vorhanden sind und dass dort schon Monitoring-Programme gemacht werden.
Sie machen das, haben Sie gesagt. Wie läuft das dann ab?
Es läuft so ab, dass wir zudem noch einen Hoftierarzt haben. Also das mache ich nicht alleine. Mir ist es wichtig, dass wir mit dem Vier-Augen-Prinzip agieren bei uns im Betrieb. Ich werde halt auch betriebsblind. Und unser Tierarzt kommt halt auch regelmäßig zu uns und geht mit mir durch den Betrieb und schaut, wie sich das entwickelt bei uns im Betrieb. Er hat dann natürlich auch den Vergleich zu anderen Betrieben. Zudem nehmen wir halt sowohl bei unseren Sauen als auch bei uns in der Ferkelaufzucht regelmäßig, wie gesagt, Blutproben, um zu schauen, mit welchen Erregern wir zu tun haben.
Sehen Sie einen Zusammenhang, Monitoring und weniger resistente Erreger in Ihrem Bestand?
Gute Frage. Also unsere die Erreger, die wir im Bestand vorherrschend haben, die Resistenzen sind noch sehr, sehr gut. Also ich kann eigentlich noch mit einer breiten Palette agieren, wenn ich es muss. Von daher sehe ich da zumindest keine negative Korrelation. Also ich sehe nicht, dass die Resistenzmechanismen bei unserem Erregerspektrum zunimmt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir zurzeit metaphylaktisch absolut gar nichts einsetzen und dass das, was wir therapieren müssen bei unseren Ferkeln, wirklich minimalst ist. Also wir machen zurzeit, wenn dann, reine Einzeltierbehandlung.
Herr Dr. Wallmann, diese Kette nochmal, also ein vernünftiges Monitoring haben, dann gezielter einsetzen und dadurch am Ende weniger Resistenzen zu sehen. Glauben Sie, dass das auf nationaler Ebene mit Daten wie denen aus Germwedt in großem Stil funktionieren kann?
Also ich denke auf jeden Fall, dass dieses Prinzip grundsätzlich funktionieren kann, also in Verbindung mit den lokalen Daten. Ne? Das hatte ich ja schon mehrfach betont. Also man muss einfach eine Vorstellung davon haben, wie sieht es in meinen Betrieben aus? Also ich frage mich manchmal, wie will ich da arbeiten als Tierarzt, wenn ich keine Vorstellung habe, was eigentlich in meinem Betrieb passiert? Das kann nur nach hinten losgehen. Und was mir aber viel wichtiger eigentlich ist, ist das, was die Kollegin auch schon gesagt hat. Gesunde Tiere brauchen keine Antibiotika. Das heißt, wir müssen alles tun, damit die Tiere gesund sind. So, und da gibt es ganz viele Stellschrauben. Diese Stellschrauben sind nicht von der Größe des Betriebes abhängig. Es ist bei Weitem nicht so, wie es so landläufig angenommen wird und häufig auch in der Presse erscheint, dass größere Betriebe mehr Probleme haben mit Resistenz im Vergleich zu kleinen Betrieben. Das ist einfach total durchmischt. Es geht um das Management in einem Betrieb.
Bei allem, was wir bis zu diesem Punkt besprochen haben, also Antibiogramme im Stall, bauliche Veränderungen womöglich, Veränderungen beim Thema Hygiene, das sind natürlich alles Dinge, die auch Geld kosten. Und was wir bisher aber nicht angesprochen haben, ist der zum Teil enorme wirtschaftliche Druck, unter dem die Landwirte und ihre Betriebe dann stehen. Ich sage nur mal, letztes Jahr zum Teil nur um 30 Euro für ein Ferkel. Frau Henke, haben dann nicht viele Ihrer Kollegen ganz andere Probleme, als sich darüber Gedanken zu machen?
Ich denke, das eine schließt das andere ja nicht aus. Wie Herr Wallmann gesagt hat, gesunde Tiere, davon leben wir. Und gesunde Tiere sind auch nur wirtschaftlich. Jedes Tier, was krank wird, hat schon einen wirtschaftlichen Schaden. Wenn ich dann noch Antibiotika einsetze, wird der wirtschaftliche Schaden ja nicht geringer, weil auch Antibiotika kosten Geld.
Also wo soll es dann hingehen? Also was muss dann jetzt passieren? Wir haben ja gerade herausgestellt eigentlich, dass noch viel zu tun ist, Herr Wallmann.
Ich denke, das Problem ist, also dem würde ich auch zustimmen, dass der Landwirt natürlich wirtschaftlich rechnen muss und auch kalkuliert und natürlich auch genau weiß, dass eine Erkrankung einen Rückschlag bedeutet, keine Frage. Ne? Und wenn die Tiere sterben, all diese Geschichten, das ist nicht wirtschaftlich. So, jetzt kommt die Rechnung. Was ist für mich günstiger finanziell? Setze ich Antibiotika ein oder andere Maßnahmen? Und genau da kommt das Problem, dass uns aber letztendlich bei der Bekämpfung der weiteren Resistenzentwicklung eigentlich nicht interessieren kann und auch nicht darf. So, da sind wir an dem Punkt, sind Lebensmittel wirklich so teuer, wie sie sein müssten?
Was ist denn möglich unter den Rahmenbedingungen, wie sie im Moment nun mal sind, wo wir auch nicht davon ausgehen können, dass sie sich innerhalb kürzerer Zeit ändern?
Das ist genau die schwierige Frage. Ich glaube, all diese Primärhygiene, wie Sie sie vorhin beschrieben haben, das ist doch nicht umsonst. Da kaufe ich doch lieber für 1-2 Euro ein Antibiotikum. Das ist billiger, das ist günstiger. Also von daher ist das schon eine Frage, die wir bearbeiten müssen. Wie schaffen wir es, dass es auch finanziert werden kann?
Jetzt haben wir natürlich ein großes Wort vor uns bei alledem, was auch öfter gefallen ist, und das ist Idealismus. Und da höre ich so ein bisschen raus, wenn der jetzt nicht in dem Betrieb da ist, dann läuft es vielleicht auch nicht so. Herr Weimann, was ist denn dann jetzt der konkrete Ansatzpunkt bei allem wirtschaftlichen Druck, der da ist, und Realität im Betrieb vor Ort, der da ist?
Ich glaube halt einfach mal, wir sind in der Situation, dass wir agieren müssen. Wir haben ja auch gesetzliche Regelungen in Deutschland geschaffen, die den Tierarzt oder den Landwirt verpflichten, bestimmte Dinge zu tun. Letztendlich aber vor allem Informationen zu geben über den Einsatz von Antibiotika. Was ich glaube ist, und das auch aus eigener Erfahrung, in den Betrieben, wo es Betreuungsverträge gibt, passiert genau das, was die Kollegin gesagt hat. Bekomme ich dann Beratung finanziert? Und auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb Tierproduktion und Tiermedizin, dazu gehören ja eben letztendlich wirklich auch möglicherweise Hygieniker, dann Menschen, die Fachwissen haben zu Belüftungssituationen und. Also auch Dinge, die ich als Tierarzt gar nicht leisten kann. Ich brauche eigentlich eine ganze Gruppe, die jeweils einen landwirtschaftlichen Betrieb berät. Und das ist so meine Vorstellung für die Zukunft, dass wir dahingehend interdisziplinär, um Tiergesundheit zu optimieren, zusammenarbeiten. Und damit müssen wir halt einfach anfangen. Ich glaube schon, dass es in bestimmten Bereichen Defizite gibt. Und die müssen wir einfach ausbügeln. Wir müssen einfach mehr Verständnis dafür schaffen und mehr Kenntnis darüber, welche Konsequenzen kurzfristig, mittel- und langfristig hat der Antibiotika-Einsatz. Und wir müssen einfach lernen, auch wenn ich vielleicht nicht heute den Vorteil sehe und auch nicht sehen kann, aber ich werde ihn im Laufe der Zeit sehen. Die Resistenzgene, die wir heute haben, dieser Pool wird niemals mehr kleiner. Das wissen wir ja, es gibt ja zahlreiche Resistenzen, gibt es seit Hunderttausenden von Jahren. Wir haben sie nur hochselektiert jetzt. Also viele Resistenzen sind nicht wirklich neu in der Natur. Sie waren immer schon da, haben keine Rolle gespielt, weil Bakterien haben sie einfach benötigt, um sich halt gegen andere durchzusetzen. So, heute ist es anders. Sie müssen sich wehren gegen Antibiotika. Heißt, wir haben sie hochselektiert und plötzlich spielen sie in anderer Form eine Rolle. Wir dürfen diesen Pool nicht vergrößern. Das ist unser Ziel. Verhindern, dass es auch in Zukunft Resistenzen geben wird und auch noch welche dazukommen, können wir gar nicht. Das geht nicht. Aber wir müssen diesen Prozess verlangsamen und möglichst so ein Level halten. Dann haben wir schon sehr viel erreicht.
Also wir haben jetzt eben von Herrn Weimann Ihnen einige Beispiele gehört, wie Sie glauben, man diese Wahrnehmung auch in der Arbeit vor Ort im Stall ändern kann, die Wahrnehmung von Wichtigkeit vom Thema Antibiotikaresistenzen. Frau Henke, was sind Ihre Gedanken dabei? Was glauben Sie, wie kann man das hinkriegen?
Also zunächst finde ich, ist es wichtig, in der Landwirtschaft das Bewusstsein zu schaffen, dass jeder Einsatz von Antibiotika auch Resistenzen fördert. Und ich denke, wenn wir dieses Bewusstsein geschaffen haben, wird es auch mehr und mehr dahin gehen, dass wir mehr Prävention machen können in den Betrieben, um den Einsatz zu verhindern.
Jetzt muss ich aber doch nochmal drauf kommen, wird da nicht immer und immer wieder der Reflex sein, ja, aber das können wir uns doch nicht leisten?
Da ist dann halt die Frage, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Kurzfristig ist vielleicht der finanzielle Aufwand höher, langfristig denke ich nicht.
Haben Sie da schon konkrete Erfahrungen gemacht, wo Sie wirklich gesehen haben, okay, dadurch haben wir jetzt wahrscheinlich so viel gespart, dass wir am Ende eigentlich ein besseres Geschäft gemacht haben?
Ja, ganz sicher.
Da würde ich jetzt gerne zum Schluss tatsächlich nochmal ganz grundsätzlich die Frage stellen, mit der wir diese Podcast-Folge auch überschrieben haben, nämlich wie relevant sind Antibiotikaresistenzen am Ende in der Tierhaltung wirklich? Herr Wallmann, Sie gerne zuerst.
Also was die Relevanz angeht, die ist unbestritten oder die Einordnung, welche Bedeutung haben Resistenzen beim Tier? Das brauchen wir nicht zu diskutieren. Es ist im Grunde schlichtweg nicht nur bedauerlich, sondern sie werden uns einfach immer mehr unsere Therapiemöglichkeiten einschränken, wenn wir nicht gegensteuern. Das ist so, weil jeder Einsatz fördert irgendwann Resistenz. Das kann man schon im Labor zeigen, ganz, ganz schnell. Manchmal dauert es Jahre, bis man erste resistente Stämme hat. Die Resistenzen werden zunehmen, wenn wir nicht gegensteuern. Wir werden irgendwann nicht therapieren können. Das heißt, wir werden dem Tierschutz nicht nachkommen können. Wir werden letztendlich die Wirtschaftlichkeit nicht garantieren können. Und ein ganz wichtiger Aspekt, wir werden auch den Bereich der Zoonosenerreger letztendlich nicht mehr bearbeiten können, in Bezug auf den Verbraucher.
Frau Henke, die Frage danach nochmal ganz allgemein jetzt zum Schluss auch an Sie. Wie relevant ist dieses Thema in der Tierhaltung?
Das Thema sehe ich ähnlich relevant. Was für mich als Praktikerin dort noch reinspielt, was wir vielleicht jetzt die ganze Zeit noch nicht so mit angesprochen haben, ist, dass ein Antibiotika-Monitoring stattfindet. Sowohl ein staatliches als auch eins von QS. Das finde ich auch richtig und wichtig.
Geht es um die Verbrauchsmengen?
Richtig. Was ich nur auch genauso wichtig empfinde, ist, dass wir dort aufpassen müssen, nicht auf Biegen und Brechen zu reduzieren, sondern wenn wir therapieren, dann in einer guten Dosierung und in einer ausreichend langen in einem langen Intervall, dass wir eben keine Resistenzen oder möglichst wenig Resistenzen erzeugen. Weil wo ich ein bisschen Bauchweh habe, ist, wenn wir jetzt sagen, wir müssen die Menge unbedingt runterbrechen, dass halt die Möglichkeit der Mengenreduktion ist halt, wenn ich meinetwegen 1 Gramm pro 20 Kilo Körpergewicht einsetzen muss, ach, bei 0,8 klappt es auch noch. Und wenn ich anstatt 7 Tage es runterbreche auf 5, natürlich kann ich so die Menge per se reduzieren. Nur geholfen uns ist uns damit nicht. Und das, finde ich, ist auch was, was wir immer im Hinterkopf behalten müssen, sowohl wir Tiermediziner als auch wir Landwirte, dass, wenn eine Therapie notwendig wird, dass wir dann auch richtig therapieren.
Ja, wie relevant sind Antibiotikaresistenzen in der Schweinehaltung? Wo müssten wir da eigentlich hin bei diesem Thema und wie kommen wir da vielleicht hin? Darüber haben wir gesprochen in dieser Folge des Schweinecast mit Nadine Henke und Dr. Jürgen Wallmann. Ich bedanke mich, dass Sie heute meine Gäste waren.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Sie können zu unserem Thema heute und zu ganz vielen Hintergründen auch nochmal nachlesen. Die Broschüre zu diesem Podcast, die bekommen Sie jetzt auf RAI, also rai-projekt.de/schwein. rai-projekt.de/schwein. Und in der nächsten Folge vom Schweinecast, dann, da wagen wir uns ran, ganz genau drauf zu gucken, was eigentlich hinter all dem steht, was wir auch heute hier diskutiert haben. Wir fragen unter anderem, wie genau funktioniert ein Antibiotikum überhaupt? Wie wirkt es direkt am Bakterium? Und das und mehr klären wir dann in der Folge Antibiotika gut zu wissen. Ich freue mich da schon auf Sie. Mein Name ist Sven Bottesch. Für den Moment erstmal danke fürs Zuhören und tschüss.
Das war ein Schweinecast aus dem Projekt RAI, rationaler Antibiotika-Einsatz durch Information und Kommunikation, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.